NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
9. August 803. Der Todestag von Kaiserin Irene von Byzanz.
In Istanbul kann man zwischen zwei Touristenmagneten, dem Topkapi-Palast und der Hagia Sophia, eine kleine byzantinische Kirche aus dem 4. Jahrhundert, schnell übersehen. Die Kirche Hagia Irene. Heute ist sie ein Museum. Hier finden auch Konzerte statt. In der Geschichte von Byzanz, dem mächtigen oströmischen Reich, gibt es gleich zwei starke Frauen mit diesem Namen. Die in der Ostkirche als heilige verehrte Kaiserin Irene stammt aus Ungarn und ist im 12. Jahrhundert die Mutter des letzten bedeutenden byzantinischen Kaisers Manuel Komnenos. Politisch ist sie nicht aktiv. Die andere Kaiserin Irene hingegen regiert auch selbst, gut 22 Jahre lang in der Hauptstadt Konstantinopel. Es ist die Zeit, als Kalif Harun al-Raschid im arabischen Reich der Abbasiden herrscht und Karl der Große das Frankenreich zur Blüte bringt.
Konstantinopel war die größte Stadt bis ins Hochmittelalter im europäischen Raum, bis zu 500.000 Einwohner. Das ist eine sehr große Stadt im Vergleich zu London oder Paris.
Michael Grünbart ist Professor für Byzantinistik an der Universität Münster.
Also der byzantinische Kaiserhof hatte enorme Strahlkraft auf die europäische Herrschaftswelt.
Die Bauwerke der Stadt sind imposant. Die mächtigen Seemauern, die Hagia Sophia und der prächtige Kaiserpalast. Er liegt auf 6 Terrassen zwischen der Hagia Sophia und der Küste des Marmarameeres.
Die Ausstattung mit Goldmosaik, mit kostbaren Marmordekorationen. Nicht zuletzt hat zum Beispiel Karl der Große auch Östliches imitiert, als er Aachen konstruierte. Hat da Material aus Italien kommen lassen, aber das sind alles Anspielungen natürlich an das große Vorbild Byzanz.
Der Kaiser von Byzanz beeindruckt seine Besucher mit mechanischen Apparaten. Da gibt es
ein Vogelbaum mit Vögeln, die zwitschern, oder die Löwen, die brüllen am Kaiserthron. Was zeigt, dass der Herrscher nicht nur Herr über seine Untertanen ist, sondern auch Herr über Schall, über die Natur ist und er das nachbauen kann.
In Byzanz wird das Wissen der Antike, des untergegangenen römischen Weltreichs, weiter gepflegt. Es wird Griechisch gesprochen. Frauen wie die Äbtissin Cassia stehen für die kulturelle Blüte dieser Jahre. Sie gilt als die erste namentlich bekannte Komponistin der Musikgeschichte. Die Kaiser regieren oft nur kurz und wechseln schnell. Sie stammen aus verschiedenen Ländern des Reichs. Gegen Ende des 8. Jahrhunderts kommen die Herrscher aus Syrien. Einer von ihnen, Leon IV., heiratet im Jahr 769 die schöne Griechin Irene.
Sie kommt ja aus Athen, also vom Land sozusagen, und hat dann in Konstantinopel Fuß gefasst.
Ihr Mann stirbt im Jahr 780. Er soll die Krone so oft getragen haben, bis sich Eiterbeulen auf der Stirn bildeten. Irene ist 25 Jahre alt bei der Machtübernahme, stellvertretend für ihren 9-jährigen Sohn Konstantin.
Es ist die erste Frau auf dem byzantinischen Kaiserthron, die dieses Amt auch wirklich ausführt als Kaiser.
Ein Mönch namens Theophanes der Bekenner hat damals eine Chronik geschrieben. Er ordnet die Ereignisse auch immer in sein theologisches Weltbild ein. Für ihn ist es Vorsehung, dass Irene die Macht übernimmt.
Damit Gott sich auch darin wunderbar erweisen wollte, dass er durch eine Witwe und ein Waisenkind alle Bedrückungen wieder aufheben ließ, wie er auch einst die Tyrannis des Teufels durch schwache Fischer und ungebildete Menschen gebrochen hatte.
Schon bald muss Irene sich mit einem Aufstand herumschlagen. Die Verschwörer werden gefasst und bestraft.
Die Kaiserin ließ sie auspeitschen und scheren und verbannte sie an verschiedene Orte. Ihren Schwägern ließ sie die Haare abschneiden und machte sie zu Priestern.
Zu Weihnachten müssen sie die Messe für die Kaiserin halten.
Wobei sie vor allem Volk in kaiserlichem Prunk mit ihrem Sohne in die Kirche einzog und die entwendete Krone, die noch durch kostbare Perlen verschönert worden war, in der Kirche niederlegte.
Die Kaiserin gesehen hat man hin und wieder natürlich bei liturgischen Prozessionen, Ostern, an Weihnachten, wenn der Kaiser den Kaiserpalast manchmal auch zu Schiff verlassen hat und durch das Goldene Horn in seiner Barke gefahren ist, da konnte man natürlich auch seine Inszenierung bewundern.
Irene verschafft sich Respekt im Innern des Reichs. Doch dann droht ihr Gefahr von außen. Ein Angriff der Araber.
In der Mitte des 7. Jahrhunderts begann die Expansion der Araber und es gab mehrere Belagerungen in der Hauptstadt Konstantinopel. Also die Situation war außenpolitisch eigentlich sehr prekär.
Die Truppen der Kaiserin kommen bei einer militärischen Auseinandersetzung davon. Doch es wird teuer.
Die Kaiserin und Aaron machten sich gegenseitig viele Geschenke. Sie vereinbarten, dass Irene in gewissen Zeitabständen einen Tribut zahlen sollte.
Mit Aaron ist Kalif Harun al-Raschid gemeint. Irene muss ihm in den folgenden Jahren 70.000 Golddinare geben. Die Staatskasse ist danach leer. Ständige Intrigen im Innern, die Bedrohung durch die Araber im Äußeren, strategisches Denken ist auf vielen Feldern gefordert. Irenes größte Herausforderung ist aber ein Konflikt innerhalb der orthodoxen Kirche. Der Streit zwischen den Bilderfreunden und Bilderfeinden. Michael Grünbart.
Bilderverehrung heißt, dass das Göttliche durch das Bild erfahrbar wird. Dass man nicht das Bild anbetet, sondern dass das Bild als Kommunikator, Mediator wirkt.
Es gilt, die spitzfindige Frage zu klären.
Was bete ich an? Bete ich das Bild an oder das, was dahinter steht?
Jahrhundertelang wird in Byzanz heftig darüber gestritten, ob man vor Bildern von Gott, Jesus, Maria und den Heiligen beten darf und was man dabei denken darf. Zu Anfang von Irenes Herrschaft haben die Bilderfeinde die Oberhand, doch dann die Wende.
Mit Irene wird die Bilderverehrung wieder forciert.
Das soll ein Konzil bestätigen, zu dem Irene selbstbewusst auch Vertreter der westlichen, der römischen Kirche einlädt.
Sie hat sich sehr eingesetzt, dass die Bilderverehrung, dass der Bilderkult wieder eingeführt wird.
Der erste Versuch, das Konzil in Konstantinopel abzuhalten, endet mit einem Desaster, denn die Palastgarde hält zu den Bilderfeinden und wird handgreiflich. Der Chronist Theophanes schreibt:
Die Soldaten der Palastgarde zogen die Schwerter und fielen über die Versammelten her, wobei sie den Patriarchen und die rechtgläubigen Bischöfe und Äbte mit dem Tode bedrohten. Als die Kaiserin die Aufständischen durch die Leute ihres Gefolges zur Vernunft bringen wollte, gehorchten sie nicht, sondern tobten noch mehr.
Daraufhin musste man die Synode an einen sicheren Ort bringen.
Und zwar ins 140 Kilometer entfernte Nicea, in den heutigen türkischen Ort Isnik. Dort hat sie keine Störenfriede zu befürchten. Diesmal geht alles glatt. Die Texte des Konzils stärken die Bilderfreunde. Der Abschluss im Jahr 787 kann dann wieder in Konstantinopel stattfinden. Der Bilderfreund und Chronist Theophanes ist glücklich.
Im Beisein aller Bischöfe wurden die Konzilsbeschlüsse im Palast verlesen und vom Kaiser und seiner Mutter unterzeichnet. Fürstlich beschenkt wurden die Priester von den Kaisern entlassen. Nun gab es Frieden in der Kirche. Auch wenn der Feind nicht aufhört, das Unkraut durch seine Helfershelfer auszustreuen.
Mit dem Frieden in der kaiserlichen Familie ist es dagegen nicht gut bestellt. Irene hat ihren 16-jährigen Sohn mit Rotrud verlobt, der Tochter von Kaiser Karl dem Großen. Rotrud wird im Frankenreich bereits von Abgesandten aus Byzanz auf ihre neue Rolle vorbereitet. Doch dann ändert Irene ihre Pläne.
Sie holte ihrem Sohn eine neue Braut, Maria von Amnia, und verlobte sie mit Kaiser Konstantin, obgleich er dies sehr bedauerte und sich dagegen wehrte, da er an der Tochter des Frankenkönigs Karl festhielt, mit der er vorher verlobt gewesen war.
3 Jahre nach dem Konzil ist der Familienfrieden ruiniert.
Die Kaiserin Irene wird 790, als ihr Sohn die Volljährigkeit erreicht, auf das Abstellgleis gestellt. Sie möchte aber unbedingt auch noch am Hof mitwirken. Man einigt sich dann auf eine Formel, dass also Mutter und Sohn gemeinsam herrschen, aber ab 792 wird sie dann vom Hof vertrieben und Konstantin führt dann 5 Jahre lang allein die Herrschaft.
Konstantin VI. Erweist sich als eigenwillig. Er schiebt die von seiner Mutter verordnete Ehefrau in ein Kloster ab und heiratet eine andere.
Der Kaiser krönte die Hofdame Theodote zur Kaiserin und nahm sie wider Recht und Gesetz zur Frau. Er feierte 40 Tage lang Hochzeit mit Theodote.
Mit jugendlichem Mut tritt er außenpolitischen Bedrohungen entgegen.
Der Bulgarenkhan schickte dem Kaiser die Botschaft: Zahle mir Tribut oder ich verwüste ganz Thrakien und ziehe bis vor das Goldene Tor. Der Kaiser nahm Pferdemist, wickelte ihn in ein Tüchlein und schickte ihm dies mit den Worten: Den Tribut, der dir zusteht, habe ich dir hiermit geschickt. Zieh zum Kampfe aus und wir wollen sehen, wie Gott entscheidet.
Den Kahn kann Konstantin im Zaum halten, seine Mutter nicht.
797 setzt sich die Mutter wieder durch und lässt ihren Sohn absetzen.
Als Konstantin sich damit nicht zufrieden gibt und noch einmal zurück an die Macht putschen will, greift Irene zu einer Maßnahme, die heute grausam erscheint. Als Gefangener wird ihr Sohn in den Kaiserpalast gebracht.
Sie setzten ihn in dem Purpursaal gefangen, in dem er geboren worden war. Um 3 Uhr nachmittags blendeten sie ihn nach dem Beschluss seiner Mutter in grausamer und unheilbarer Weise, sodass er daran starb. Die Sonne verfinsterte sich 17 Tage lang. Alles Volk behauptete einmütig, dass wegen der Blendung des Kaisers die Sonne ihre Strahlen verloren habe. So wurde seine Mutter Irene Alleinherrscherin.
Diese Grausamkeit hat System.
Der byzantinische Kaiser ist Herr über Leben und Tod. Der kann die Todesstrafe verhängen. Wenn jemand zum Tode verurteilt wird, gibt es immer noch die Möglichkeit, dass er begnadigt wird und dann nur ein Auge verliert oder einen Arm verliert. Das ist sehr schön bildlich auch, wenn man nach der Herrschaft greift, kann es sein, dass ihm dann, wenn man gestellt wird, die Hand abgehackt wird. Also eine milde Bestrafung.
Irene zeigt sich weiter in der Öffentlichkeit als Herrscherin.
Beim festlichen Kirchgang am Ostermontag fuhr die Kaiserin, als sie aus der Kirche der Heiligen Apostel kam, auf einem goldenen Wagen, der von 4 weißen Pferden gezogen wurde, reichlich Münzen als Festgabe unter das Volk streuend.
Ist sie nun eine besonders grausame oder eine besonders gute Herrscherin? Der Byzantinist Michael Grünbart.
Natürlich ist sie nicht ins Feld gezogen, aber gerade in der Zeit, also Ende 8. Jahrhundert, kann man feststellen, dass in Griechenland das byzantinische Reich sich wieder festsetzt stärker.
Sein Fazit.
Da kann man schon als Innenpolitikerin, Außenpolitikerin doch von Erfolgen sprechen.
Nur kann sie nicht verhindern, dass der Papst in Rom im Jahr 800 Karl den Großen zum Kaiser der Franken krönt, der somit immer mächtiger wird.
Karl der Große war ein global denkender Herrscher und kommt damit natürlich in Konflikt mit dem byzantinischen Kaisertum.
Auch betrachten die Franken den Kaiserthron von Konstantinopel gewissermaßen als vakant, weil er durch eine Frau besetzt ist. Ein Kaiser kann doch nur ein Mann sein. Im kulturell hochstehenden Byzanz hält man Karl für einen Barbaren, da er kaum lesen und schreiben kann.
Jemand, der sich die Krone aufsetzt und zum Kaiser ausgerufen wird, ist ein Usurpator.
Und damit ein Feind. Doch Chronist Theophanes überrascht uns noch mit einem brisanten Detail zum Ende ihrer Regentschaft.
Es kamen Abgesandte von Karl zur frommen Irene und baten, dass sie sich mit Karl verheirate und so der Osten und der Westen vereint werde.
Ein Heiratsantrag des 53 Jahre alten Kaisers an die 46-jährige Kaiserin, das wäre ein weltgeschichtliches Highlight gewesen. Karl der Große heiratet Irene und regiert von Byzanz aus das vereinigte Ost- und Weströmische Reich. Doch wie wahrscheinlich ist es, dass es diesen Antrag überhaupt gegeben hat?
Die heutige Forschung geht eher davon aus, dass das eine Legende ist. Man wird das nie wissen, ob das wirklich so angedacht war. Da geben die Quellen einfach nichts Konkretes her.
Die Quellen wissen, dass Irene im Jahr 802 nach Christus unblutig entmachtet wird. Theophanes bedauert den Absturz seiner Herrscherin.
Am 31. Oktober um die 4. Nachtstunde, als der Tag schon graute, erhob sich der Patrizier und Finanzminister Nikephoros gegen die fromme Irene als Usurpator. Gott ließ dies zu, nach seinem unerforschlichen Ratschluss wegen der Menge unserer Sünden. Dass an jenem Herbsttag, ganz gegen die Jahreszeit, die Witterung ungewöhnlich trüb, dunkel und unerträglich kalt war, das war ein deutliches Vorzeichen der künftigen Härte des Nikephoros.
Irene wird auf die Insel Lesbos verbannt, wo sie am 9. August 803, heute vor 1215 Jahren, stirbt. Für das Byzantinische Reich beginnt wenig später seine größte Blütezeit.
Byzanz wird wieder zu einer Weltmacht und das ist dann eigentlich die nächsten 300 Jahre der Fall bis Ende der Regierung von Kaiser Manuel dem I. Komnenos, der dann mit seinem Tod eine große Periode enden lässt.
Im Zeitzeichen erinnerte Walter Liedtke an Kaiserin Irene von Byzanz, die am 9. August 803 gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.